Die Evangelische Arbeitsgemeinschaft für Kriegsdienstverweigerung und Frieden, EAK, hat die Bedeutung des Klimaschutzes und der Klimagerechtigkeit nachdrücklich betont, aber auch auf die Klimafolgen durch Krieg und Militär hingewiesen. Das stellt die EAK nach einer internen Klausur fest. Wir wollten uns genauer mit dieser Feststellung auseinandersetzen und sprachen mit dem EAK-Referenten Michael Kettelhoyt und fragten ihn zunächst nach dem Zusammenhang zwischen Klimafolgen und Krieg und Militär.
Es gibt unterschiedliche Faktoren, wie Klima und Kriege zusammenhängen. Es gibt dort Wechselwirkungen, sowohl die Kriege haben Einfluss auf das Klima als auch umgekehrt. In unserer Arbeit fokussieren wir uns aber vor allen Dingen auf den Faktor des Militärs, der deutlich unterrepräsentiert ist in der Öffentlichkeit. Und dort gibt es unterschiedliche Auswirkungen, also beispielsweise schon in der Vorbereitung von Kriegen, in den Übungen werden dort Moore beispielsweise zerstört, war 2018 in Meppen einmal der Fall, dass dort bei Übungen ein Moor in Brand gesetzt wurde.
Ja, ich erinnere mich.
Genau. Und dann im Krieg selber, der Krieg ist schließlich auf Zerstörung ausgerichtet, ja, wird die Natur zerstört, werden aber auch Städte zerstört und dann schließlich beim Wiederaufbau werden dort auch unter anderem Zement für den Wiederaufbau gebraucht, der auch sehr CO2-intensiv ist. Und es gibt neue Erkenntnisse. Jetzt im November gab es eine Studie, die hat untersucht, welchen Einfluss das Militär, das weltweite Militär, auf die CO2-Emissionen hat. Und die sind zur Erkenntnis gekommen, dass alles Militär zusammengenommen für etwas mehr als 5% der weltweiten CO2-Emissionen verantwortlich sind. Und wenn man da vergleicht mit dem weltweiten Flugverkehr, der für 2,5% verantwortlich ist, ist das schon doppelt so viel wie der Flugverkehr. Und das Problem dort ist, dass die Militäremissionen in keinen Klimaverträgen irgendwie auch nur verpflichtet sind, die zu reduzieren. Und da wollen wir so ein bisschen darauf aufmerksam machen, dass auch das Militär dort eine Verantwortung hat.
Wie kommt denn diese wahnsinnige Belastung zustande? Durch die Fahrzeuge oder gibt es noch andere Fakten?
Ja, einmal sind natürlich sehr große Faktoren, die Fahrzeuge, die Panzer, die Flugzeuge, die Flugzeugträger, die Schiffe, also das sind ja alles sehr große und sehr schwere Geräte, die sehr viel CO2 in der Fortbewegung ausstoßen, aber auch allein die Unterhaltung der Militärbasen ist ein großes Problem. Das US-Militär hat weltweit über 500 Militärbasen, wo es auch keinerlei Umweltzertifikat oder ja, Umweltregeln gibt, wie sie diese Militärbasen gerade auch außerhalb der USA zu führen haben. Deswegen sind sie dort auch besonders umweltschädlich.
Da hat einfach noch nie jemand hingeguckt.
Genau, das ist bisher wurde das immer unter dem Radar verhandelt. Und beispielsweise in den Verhandlungen zum Kyoto-Protokoll, das ja 1997 verabschiedet wurde, da war erst die Idee, auch das Militär mit einzubeziehen, in die Reduktionen, das zu verpflichten. Und da hat dann die US-Regierung kurz vor Verhandlungsende das noch durchgesetzt, dass das Militär dort ausgeschlossen wird. Und seitdem ist es auch nicht wieder in die Verträge hineingekommen. Bei dem Paris-Abkommen ist es jetzt so, es gibt eine freiwillige Verpflichtung gewisser Staaten. Sie können, wenn sie wollen, die Emissionen veröffentlichen und sind aber nicht dazu verpflichtet. Und genau das ist das größte Problem, dass es, um das ganze Ausmaß sich vorstellen zu können und dementsprechend reagieren zu können, braucht man erstmal verlässliche Zahlen. Und dadurch, dass die Staaten mit nationaler Sicherheit argumentieren, sagen sie, wir können keine Zahlen veröffentlichen, was aber nach neuesten Erkenntnissen so nicht stimmt, weil man kann die CO2-Emissionen inzwischen so veröffentlichen, dass daraus keine Rückschlüsse auf die Sicherheitsstrategien der Länder möglich sind. Und
Sie erwähnen hier eine Zahl, zum Beispiel der Wiederaufbau in Syrien. Da schlagen 22 Millionen Tonnen an CO2-Emissionen wahrscheinlich zu Buch.
Die Zahl kommt zustande aus der Berechnung der zerstörten Städte, der Entsorgung der zerstörten Häuser und dann
des Bodens.
Den ganzen Wiederaufbau, genau.
Der Boden muss ja auch also entmint werden und von Chemikalien auch, die da auch irgendwie sicher dann anfallen, auch gesäubert werden.
Genau, das ist dann noch ein weiteres Problem, dass eben die Umwelteinflüsse eben nicht nur über das CO2 direkt laufen, sondern gerade auch die chemischen Einflüsse durch chemische Waffen, aber auch einfach nur die Verschmutzung durch das Öl beispielsweise.
Auch des Wassers natürlich. Ja. Ne?
Und das sind auch sehr große Probleme, die einfach auch erstmal untersucht werden müssen. Und da ist jetzt im Ukraine-Krieg zum ersten Mal hat man das Gefühl, dass währenddessen schon eine Liste geführt wird mit Umweltvergehen, um dort auch dann im Anschluss Russland dafür auch verantwortlich machen zu können, aber auch um danach dann den Wiederaufbau organisieren zu können. Und in Deutschland gibt es beispielsweise ja immer noch die Altlasten aus dem Ersten und Zweiten Weltkrieg. Und da ist es jetzt beispielsweise mit den Bomben und den Kampfmitteln in den Nord- und Ostsee, wird es jetzt in den nächsten Jahrzehnten immer kritischer, weil die natürlich vor sich hin rosten und dann dort ihr Kampf freilassen und somit dann auch die Meere verseuchen. Und genau dort ist dann auch noch wieder Handlungsbedarf auch bei uns dringend nötig.
Das sind aber Sachen, wenn ich Sie kurz unterbreche, da hört man eigentlich, also ich habe noch nichts davon gehört. Das heißt jetzt nicht so viel, aber ich fürchte, man hört allgemein nicht so viel von solchen Schäden.
Nee, das ist dadurch, dass das Militär immer mit der nationalen Sicherheit. Argumentiert wird, ist dort die Politik in vielen Ländern so, dass das Militär nicht angetastet wird und gerade solche negativen Auswirkungen des ganzen Militärsektors einfach nicht berücksichtigt werden und zusehends auch verschleiert werden. Also dass dort eben da der Fokus auf andere Dinge dann gerichtet wird.
Jetzt habe ich da noch eine Frage und dann komme ich zu was anderem.
Ja.
Also dieser Aspekt beim Klimawandel ist ja wohl auch bei der Weltklimakonferenz jetzt nicht behandelt worden, oder?
Genau. Also eine Forderung von der Zivilgesellschaft war schon letztes Jahr bei der Weltklimakonferenz und auch dieses Jahr, dass die Emissionen des Militärs endlich gezählt werden und veröffentlicht werden und dann damit auch Reduzierungen möglich werden. Und das wurde weder letztes Jahr noch dieses Jahr in irgendeiner Form verhandelt und hat in keinem Abschlusspapier Rücksicht gefunden. Mhm. Jetzt kam letzte Woche, hat beispielsweise auch die EU-Kommission hat einen neuen Beschluss gefasst, Unterwasserlärm. Da sollen es jetzt neue Regeln geben. Die gelten aber ausdrücklich nur für zivile Akteure.
Ja, das dachte ich mir.
Haben Sie, also bei den Klimaabkommen, da wird das Militär einfach außen vor gelassen und nicht genannt. In diesem Abkommen ist es sogar so, da steht explizit drin, das gilt nicht für den Militärsektor. Und gerade bei dem Unterwasserlärm ist es ja so, dass dort vor allen Dingen die U-Boote und die Schiffe und Unterwassertorpedos besonders.
Die machen das aus, ne? Ja, genau. Das ist natürlich fein, dass man die Hauptverursacher gleich mal ausklammert.
Genau. Da muss einfach Druck auf die Politik gemacht werden, dass nicht ausgeklammert werden kann.
So, da komme ich jetzt gleich zu meiner letzten Frage. Wie soll denn der Druck aussehen und wo soll er herkommen oder wo kann er herkommen?
Ja, also es gibt einmal, also vor allen Dingen die Zivilgesellschaft, die im Vorfeld und jetzt auch im Nachklang von der Weltklimakonferenz dort Druck macht. Wir von der Evangelischen Friedensarbeit bereiten gerade einen Podcast vor, wo wir einfach erstmal die Informationen aufbereiten wollen und der breiten Öffentlichkeit zur Verfügung stellen will, damit man erstmal über diesen Zusammenhang erfahren kann. Und dann werden wir auch im März eine Konferenz in Hofgeismar in der Evangelischen Akademie dort organisieren, genau zu diesem Thema, und dort auch ins Gespräch mit dem Bundesverteidigungsministerium kommen und dort dann auch Forderungen direkt diskutieren. Mhm.
Da wünsche ich Ihnen dafür schon mal sehr viel Durchsetzungskraft und Vermögen und gute Ergebnisse. Zu diesem Podcast, kann man den bekommen?
Wir sind momentan noch in der Vorbereitung.
Ja.
Wir planen den genau zu der Konferenz im März dann zu veröffentlichen. Mhm. Oder wir wissen noch nicht genau, wie wir genau durchkommen, aber zumindest da eine Folge schon mal präsentieren zu können. Deswegen ist momentan dort nicht noch keine Folge ist verfügbar, aber wir sind in der Endphase.
Sie hörten die Ausführungen von Michael Kettelhoyt, Referent bei der Evangelischen Arbeitsgemeinschaft für Kriegsdienstverweigerung und Frieden. Er legte dar, dass die Folgen für das Klima in einem Krieg immens sind, aber selbst vorher und auch nachher leidet das Klima unter Umweltverschmutzung, Zerstörung von Städten und Landschaften, und beklagte vor allem, dass es keinerlei Auflagen für das Militär gäbe, sich an allgemeingültige Umweltstandards zu halten. Hierin sieht die EAK ihre Möglichkeiten, als Kirche stärker auf diese Probleme hinzuweisen.